Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen und guten Abend. US-Präsident Donald Trump liebt es, Tabus und Regeln zu brechen. Und er hat es wieder getan. Als Antwort auf die tagelangen Proteste in Kalifornien gegen Massenabschiebungen von Menschen ohne gültige Papiere hat er die Nationalgarde, so etwas wie eine Reserve der US-Streitkräfte, nach Los Angeles geschickt. Die Nationalgarde untersteht den einzelnen Bundesstaaten, aber der Präsident hat übernommen, gegen den Willen des demokratischen Gouverneurs in Kalifornien. Die Gewalt nimmt nun weiter zu, die Situation, auch der politische Streit, eskalieren. Kerstin Klein.
Luis de la Rosa arbeitet in einem Burger-Restaurant in Paramount im Los Angeles County. Das Geschäft läuft derzeit nur schleppend, die Anspannung ist hoch. Mehr als 80% der Menschen in Paramount sind Latinos. Und viele haben große Angst, verhaftet zu werden. Auch Luis selbst, obwohl er eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung hat. Ich hatte Angst, heute zur Arbeit zu kommen. Was ist, wenn ich angehalten werde auf dem Weg, wenn ich festgenommen werde? Aber hier bin ich, riskiere mein Leben. Auch in Paramount ist jetzt die Nationalgarde stationiert. Am Wochenende hatte es hier heftige Auseinandersetzungen gegeben. Die Spuren sind noch immer zu sehen. Der Protest richtet sich gegen die Einwanderungsbehörde ICE, die nach Menschen ohne legalem Aufenthaltsstatus sucht, um sie abzuschieben. Das erzürnt auch Maria, die einen kleinen Laden betreibt und ihr Gesicht nicht zeigen möchte. Und sie hält es für dumm.
Economy.
Das wird der Wirtschaft schaden, weil es unsere Leute sind, die die ganze dreckige Arbeit machen, die sonst keiner machen will. In Los Angeles kam es gestern erneut zu Gewalt. Randalierer zündeten Autos an, bewarfen Polizisten, errichteten Straßenblockaden. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Im Laufe des Wochenendes wurden mehr als 50 Demonstranten festgenommen. Die Bürgermeisterin von L.A. gibt der Trump-Regierung die Schuld an den Protesten. Warum mussten sie hier diese Razzien durchführen? Es war immer klar, dass die Gemeinschaft darauf sehr negativ reagieren würde. Ich habe ihnen das klarzumachen versucht, leider erfolglos. Auch heute demonstrieren in L.A. wieder Menschen, friedlich, wie tausende andere bereits am Wochenende. Ihr Protest richtet sich gegen die Abschiebungen, aber auch dagegen, dass US-Präsident Trump die Nationalgarde, also militärische Reservisten, in den Bezirk beorderte. Kalifornien hat dagegen heute Klage eingereicht. Und der kalifornische Gouverneur Newsom warnt auf der Plattform X, Trumps Anordnung gilt nicht nur für Kalifornien. Sie erlaubt ihm, in jeden Staat reinzugehen. Präsident Trump rechtfertigt die Mobilisierung der Nationalgarde. Die Leute, die da Probleme machen, sind professionelle Unruhestifter. Das sind Aufständische. Sie sollten ins Gefängnis. In Paramount fühlen sie sich in Sippenhaft genommen. Auch Louis im Burgerladen. Das ist übertrieben. Die Nationalgarde sollte nicht hier sein. Es ist wieder ruhig. Alle arbeiten hart, versuchen ihre Familien über die Runden zu bekommen. Trump will uns das nehmen. Die Angst ist groß in der Community, aber möglicherweise ist genau das auch das Ziel.
Kerstin Klein in Washington. Kerstin, ist denn eine weitere Eskalation zu befürchten?
Ja, die scheint sogar schon zu geben. Die Nachrichtenagentur Reuters, die meldete eben, dass die US-Regierung jetzt 700 Marines nach Los Angeles beordert. Dazu muss man wissen, die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die im Hauptberuf noch einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis sie von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Mhm. Welche Strategie verfolgt Trump damit?
Na, das eine ist ganz sicher, Stärke zu zeigen, wir hier greifen durch, auch jeden Protest gleich im Keim zu ersticken. Und es dürfte aber auch die Taktik sein, abzulenken. Zum einen von innenpolitischen Problemen hier, also über den Streit mit Elon Musk, über den spricht hier keiner mehr, aber auch abzulenken davon, was da gerade passiert. Die Trump-Regierung, die geht in Communities rein, in die Gemeinschaften, nimmt dort Leute heraus, um sie abzuschieben, die dort teils lange verwurzelt sind. Aber kaum jemand hier diskutiert gerade darüber, ob diese Abschiebepraxis grausam ist, sondern alle diskutieren über diese Proteste und über die Nationalgarde. Da würde ich sagen, Ablenkungsmanöver oder Agenda-Setting durchaus geglückt. Und man muss auch sagen, es ist sicher kein Zufall, dass das Ganze gerade in Kalifornien spielt. Kalifornien ist ein blauer, ein demokratischer Staat. Der Gouverneur Gavin Newsom könnte möglicherweise für die Demokraten antreten. Also da auch das Ziel, möglicherweise ihn schwach dastehen zu lassen und selber stark auszusehen.
Kerstin Klein, vielen Dank für diese Information. Danke nach Washington. Die Schwedin Greta Thunberg kämpft bekanntlich für den Klimaschutz und sie solidarisiert sich klar mit den Palästinensern. So klar, dass der 22-Jährigen offene Israelfeindlichkeit vorgeworfen wird. Nun wurde Thunberg mit 11 anderen Aktivisten aus verschiedenen Ländern bei dem Versuch gestoppt, Gaza auf dem Seeweg zu erreichen und dort symbolisch Hilfsgüter zu übergeben. Das israelische Militär blockierte die Protestaktion heute weit vor der Küste Gazas. Die Aktivisten wurden nach Israel gebracht und sollen in ihre Heimatländer zurückkehren. Wenn die Gruppe um Thunberg ihr Reiseziel nicht erreicht hat, öffentlichkeitswirksam war das Projekt allemal. Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, wie wird die Aktion von Greta Thunberg in Israel diskutiert?
In Israel nimmt man diese Aktion nicht ernst, man macht sich darüber lustig. Vom Außenministerium hieß es, man muss sagen, gehässig, das bisschen an Hilfsgütern, das die Aktivisten an Bord nicht schon selbst verzehrt hätten, das könne man ja jetzt auf regulärem Wege verteilen. Außerdem nannte der Verteidigungsminister Greta Thunberg antisemitisch und bezeichnete die anderen Aktivisten als Hamas-Unterstützer. Es ist die Rede von einer Selfie-Yacht. Also der Vorwurf ist ganz klar, es gehe nur um PR. Und das war auch tatsächlich das Ziel dieser Aktion, die Aufmerksamkeit richten auf die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen. Und ich war im Kontakt mit Menschen im Gazastreifen und die sagen, na klar, war das eine symbolische Aktion. Ihnen sei auch bewusst, dass diese Aktivisten es nicht schaffen würden, die Blockade zu durchbrechen. Aber diese Aufmerksamkeit für ihre Lage sei eben sehr wichtig.
Es sind jetzt viele Diskussionen um Greta Thunberg. Dabei geht es um die Versorgung der Menschen in Gaza. Wie steht es denn um die Versorgungslage?
Hilfsgüter werden aktuell nur über diese Verteilzentren im Süden und im Zentrum des Gazastreifens verteilt, 3. Und eines davon musste heute wieder schließen, hieß es, weil es Chaos gegeben habe. Schüsse sind gefallen. Laut palästinensischen Angaben wurden 6 Menschen getötet. Also dieses System, wonach eine private Organisation für die Verteilung verantwortlich ist und nicht die Vereinten Nationen, das funktioniert auch nach 2 Wochen immer noch nicht. Und die Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen werfen Israel vor, Hunger als Kriegswaffe einzusetzen und ein Kriegsverbrechen damit zu begehen. Und der Vorwurf ist, dass humanitäre Hilfe nicht humanitären Zielen diene, sondern Israels Kriegszielen, etwa Menschen in bestimmte Gegenden umzusiedeln, zu vertreiben.
Mhm. Vielen Dank, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Dankeschön.
Gerne.
Gehen wir in die Ukraine und beginnen mit Bildern, die selten sind, im Grauen des Krieges. Sie zeigen Momente der Freude, als vor allem jüngere Soldaten freigelassen werden. Die Ukraine und Russland haben heute gegenseitig Gefangene ausgetauscht, wie bei Gesprächen Anfang des Monats vereinbart. Kurz vorher, in der Nacht, griff Russland mit hunderten Drohnen und mehreren Raketen auch Orte in der Westukraine an. Laut Kiew der größte russische Angriff seit Kriegsbeginn. Als Antwort und als Signal ließ Nachbarland Polen eigene und verbündete Abfangjäger aufsteigen. Angesichts dieser Meldungen ist man in Europa bemüht, sich schleunigst noch unabhängiger von Russland zu machen, vor allem in Energiefragen. Und der Blick geht dabei derzeit nach Rumänien an die Küste vor Konstanza. Anna Tillack.
Eine rumänische Gasbohrplattform auf dem Weg in ihr Einsatzgebiet, weit draußen im Schwarzen Meer. Dort liegt das Gasfeld Neptun Deep mit einer Menge von rund 100 Milliarden Kubikmetern Gas. für die EU ein Schatz, auch um die Gasimporte aus Russland zu ersetzen. Denn noch letztes Jahr importierten EU-Länder wie zum Beispiel Österreich insgesamt 50 Milliarden Kubikmeter aus Russland. Das ist die Hälfte der Fördermenge von Neptun Deep. Christian Hubati, Chef des rumänischen Gasunternehmens OMV Petrom, weiß, dass ganz Europa auf das Projekt schaut. Es ist ein sehr strategisches und wichtiges Projekt. Rumänien wird damit zu einem der Hauptgasproduzenten in Europa. Das Projekt wird die Energie liefern, die Rumänien braucht. Und außerdem wird es für Stabilität sorgen und für Versorgungssicherheit in der ganzen Region. Doch das Unterfangen ist auch riskant. Das Seegebiet, in dem das Gasfeld liegt, grenzt an ukrainisches Gewässer und damit an ein Kriegsgebiet. Wir sind unterwegs mit der rumänischen Marine auf dem Minensuchschiff Minehunter. Ich denke, jeder weiß, was er zu tun hat. Denkt bitte daran, die Sicherheitsmaßnahmen haben höchste Priorität. Die größte Gefahr momentan? Seeminen, die von russischen Kriegsschiffen abgeworfen werden. Die Mannschaft muss regelmäßig trainieren, wie man sie unschädlich macht. Meine Aufgabe ist es jetzt, das Objekt zu entschärfen. Heute simulieren wir das natürlich nur. Und so sieht es aus, wenn echt gesprengt wird. Ein Angriff auf die neue Plattform oder die 160 Kilometer langen Pipelines könnte gravierende Auswirkungen auf die Umwelt haben. Unser Sonar sieht alles unter Wasser, bis zu einer Tiefe von 300 Metern. Wir können also jede Mission sicher ausführen, die die Unterwasserüberwachung betrifft. Minea Matace, Umweltschützer bei Greenpeace, kritisiert die Gasförderung nicht nur wegen der Seeminen. Genau hier treffen die Pipelines auf die Küste, mitten in einem Naturschutzgebiet. Die Gasförderung könnte die Delfinpopulation bedrohen. Und? Das Neptun Deep Projekt wird insgesamt 200 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen. Das ist das, was Rumänien in 3 Jahren ausstößt. Das wird die Klimakrise, in der wir stecken, noch befeuern. Das Ziel von Matace und den anderen Umweltschützern: das Projekt Neptun Deep stoppen. Statt auf fossile Brennstoffe solle man auf erneuerbare Energien setzen. Greenpeace hat Rumänien in Sachen Neptun Deep mehrmals verklagt. 2 Prozesse gewonnen, 2 verloren, weitere laufen noch. Währenddessen hat die Gasbohrplattform ihren Zielort erreicht. 2027 soll die Produktion starten.
Gas aus dem Dunkel des Meeres ist nur ein Rohstoff, den zahlreiche Firmen rund um den Globus abbauen wollen. Kobalt, Nickel, Kupfer, die Liste ist lang. Und dass der Meeresboden oft hunderte bis tausende Meter in der Tiefe liegt, schützt ihn genauso wenig wie die immer wiederkehrende Warnung der Wissenschaft. Man wisse einfach zu wenig über das Leben am Grund. Gerade einmal 5% aller Meeresböden samt der dort lebenden Tiere gelten als erforscht. Und so mag die Ozeankonferenz in Nizza jetzt zwar der x-te Versuch sein, den Boden vor Bohrer und Bagger zu schützen, aber das Verbote etwas bringen und auch Arten schützen können, das zeigt sich in Frankreich. Friederike Hofmann.
Abtauchen zur Fischkontrolle. Nationalpark Ranger Vincent Bardinal überwacht regelmäßig, wie sich die Bestände um die Mittelmeerinsel Port-Cros entwickeln. Wir haben hier eine sehr große Artenvielfalt, also viele Fischarten. Sie sind aber auch viel größer ausgewachsen, was wir sonst sehr selten haben. Alles dank 60 Jahren Schutz im Nationalpark. Das Gebiet um die Insel im Süden Frankreichs ist das älteste Meeresschutzgebiet in Europa. Auch stark gefährdete Arten können sich hier erholen. Dafür gibt es Regeln. Der Zugang für Touristen ist begrenzt. Schifffahrt, Tauchen und Fischerei sind stark eingeschränkt oder ganz verboten. Wir versuchen gemeinsam Regeln zu finden, zum Beispiel welche Netze eingesetzt oder in welchen Zonen gefischt werden darf. Port-Cros will ein Beispiel für andere Gebiete auf der Welt sein. Denn eigentlich sollen laut UN-Abkommen bis 2030 mindestens 30% der Weltmeere als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Doch bisher sind es etwa 8%. Plastikmüll, Überfischung und der durch den Klimawandel verursachte starke Anstieg der Durchschnittstemperatur der Meere gefährden die Ökosysteme. Genauso wie der von den USA vorangetriebene Tiefseebergbau. Diesen vorläufig zu stoppen, Das ist der Appell von mehr als 35 Ländern bei der Ozeankonferenz in Nizza heute. Es ist verrückt, den Meeresboden wirtschaftlich auszubeuten. Das stört und zerstört die Meeresgründe und die Biodiversität und setzt CO2 unwiederbringlich frei. Darüber wissen wir noch nichts. Zum Auftakt der Konferenz gibt sich Macron hoffnungsvoll. Genügend Länder hätten sich bereit erklärt, das Hochseeabkommen zu ratifizieren, das somit in Kraft treten könnte. Bisher sind diese internationalen Gewässer fernab der Küsten ein weitgehend rechtsfreier Raum. Das Abkommen ermöglicht, Schutzgebiete auch dort auszuweisen.
Kommen wir jetzt noch zu einem Sommermärchen. 1995 war es und ein Rasen spielte auch eine Rolle. Am Berliner Reichstagsgebäude sah man, dass Kleider nicht nur Leute schicker machen können. Das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude hatte den Bau silbrig eingepackt und auf der Wiese vor dem Haus saßen jeden Abend Tausende beim Picknick vor Verhüllungskulisse. Aber weil in der Erinnerung der Glanz über die Jahre manchmal etwas verblasst, gibt es nun ein Revival. Selber Ort, anderer Stoff. Andreas König.
Anders als vor 30 Jahren muss es dunkel sein. Nur so kann die Illusion vom verhüllten Reichstag auch ihre Wirkung entfalten. Ein Vorhang aus Licht und Animationen von 24 Projektoren an die Westfassade des Gebäudes geworfen. Und offensichtlich funktioniert es mit den Erinnerungen bei den Besuchern.
Es ist irgendwie ziemlich cool, ja. Also die Projektion finde ich sehr eindrücklich.
Ich war hier und habe den Reichstag verhüllt gesehen und das war schon toll.
Da bin ich fast jeden Abend hier gewesen und habe mir das angeschaut. Und es war schön, einfach auch mit den vielen Menschen da zusammen zu sein.
Das Original vor 30 Jahren, eingehüllt in 110.000 Quadratmeter silbrig glänzenden Stoff. Der Reichstag in Berlin. Für die Künstler Christo und Jean-Claude war es immer ein besonderer Ort, an dem Ost und West aufeinandertrafen. Mehr als 20 Jahre lang hatten sie auf ihr Kunstprojekt hingearbeitet. Mitte Juni 1995 war es dann soweit.
Die Atmosphäre ist einfach toll.
Der Reichstag hat noch nie so viel Leben gesehen wie diese Tage.
5 Jahre nach der Wiedervereinigung erlebte die Stadt einen einzigartigen Moment, der Millionen Besucher anzog.
Zunächst mal wollen wir einer ganzen Generation, die das ja nicht gesehen hat, wer damals 8 war, ist heute 38, zeigen, wie es damals gewesen ist.
Neben Peter Schwenko und dem Unternehmer Roland Specker gehört Wladimir Jawatschew zu den Initiatoren und Finanziers der Aktion. Er ist der Neffe von Christo und Jean-Claude und verwaltet heute deren künstlerisches Erbe. Im Sommer 1995 war er 22 Jahre alt. Natürlich ist es nicht dasselbe, es ist eine künstlerische Interpretation und vielleicht versuchen die Leute, die hierher kommen, dann auch mehr zu erfahren über Christo und Jean-Claude und die Reichstagsverhüllung, die ein sehr besonderes Projekt war. Daran soll das Lichtspektakel in den kommenden knapp 2 Wochen erinnern, so auch am 13. Juni, dem gemeinsamen Geburtstag von Christo und Jean-Claude. An diesem Tag wären sie beide 90 Jahre alt geworden.
So, wir haben hier nichts zu verhüllen und jetzt gilt es auch nicht zu verbergen, Claudia. Wie wird's beim Wetter?
Nein, Jessie, alle, die sich Sommer wünschen, die werden auch jetzt belohnt in den nächsten Tagen, denn es wird sonnig und direkt heiß, also nicht nur warm, sondern Temperaturen von über 30 Grad. Heute war das noch weit entfernt. Dichtere Wolken im Norden, im Süden schon häufig Sonnenschein mit ein paar Quellwolken. Sie sehen aber südwestlich von uns eine mehr oder weniger wolkenfreie Zone. Und da ist eben auch schon die warme Luft über Spanien und Südfrankreich. London 22 Grad heute, von dort kommt die Luft im Moment, aus Westen, Nordwesten. Berlin 19 Grad, aber in Spanien Almaden heute 42 Grad und Béziers 34 Grad. Luft aus Südwesten heißt, auch bei uns wird es ganz schön warm. Morgen muss aber erst noch mal ein Tiefdruckgebiet durch. Das heißt, jetzt in der Nacht gibt es vor allem nach Norden hin dichte Wolken. Die bringen dann morgen im Tagesverlauf auch Regen, der weiter nach Osten zieht. So Richtung Bayern und Baden-Württemberg ist es schon den ganzen Tag über sehr sonnig. Wenn der Regen durch ist, folgen dann im Laufe des Nachmittags Schauer und Gewitter. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 13 bis 5 Grad, 5 Grad in den Mittelgebirgen. Morgen Nachmittag unter den kompakten Wolken im Norden sind es meist so zwischen 15 und maximal 20 Grad. Weiter nach Süden 22 bis sogar 28 Grad im Breisgau. Mittwoch über der Mitte noch dichtere Wolkenfelder. Sonst scheint die Sonne im Süden weiterhin, auch häufig. 19 Grad Hamburg bis 29 Grad im Südwesten. Donnerstag für alle sehr warm und im Westen schon über 30 Grad.
Boah, da hast du alle Karten jetzt auf den Tisch gelegt oder eben an die Wand. Ne? Vielen Dank, liebe Claudia. Dankeschön. Pfingsten ist durch, wir auch, und stellen uns jetzt noch die entscheidende Frage, wer oder was bin ich? Und wenn ja, Sie wissen schon. Hm? In Anlehnung an Robert Lemke und seine berühmte Quiz-Sendung. Über Lemke folgt jetzt eine Reportage. Wir sagen bis morgen sehr gerne. Tschüss.